So, am Anfang darf ich ganz liebe Grüße von meiner Heimatgemeinde aus in Lungau überbringen. Eva und ich waren vor ein paar Wochen dort. Und man dachte, ja, wenn ich halt da vorne stehe, dann würde ich es gleich mitbringen. Also ganz herzliche Grüße von eurer Geschwister im Lungau. Also wenn sie mal Urlaub macht im Lungau, seid ihr herzlich willkommen bei uns in der Gemeinde. Ja, mache ich, sehr gern. Wir lesen heute das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen und von dem liebenden Vater. Wir werden vor einem jungen Sohn hören, der ganz klar verloren war, der am tiefsten Punkt in sein Leben angekommen ist. Und wir werden hören vor einem älteren Sohn, der glaubt, er ist gerecht, er glaubt, der macht keine Fehler. Und wir werden vor einem Vater hören, der eine so endlose Liebe gegenüber seinen Söhnen hat, dass uns das staunen lassen wird. Jesus erzählt diese Geschichte. Er ist umgeben von Zöllner, er ist umgeben von Schriftgelehrten, er ist umgeben von Pharisäern. Und ich möchte euch bitten, schlagt es jetzt auf, Lukas Kapitel 15. Wir lesen ab Vers 11. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Maskat und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautet die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinen Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden. Wir sehen hier einen Mann, der zwei Söhne hat und einiges an einem Besitz. Wir sehen, dass er Diener beschäftigt, wir sehen, dass er Knechte hat, dass er Tagelöhner hat. Und wir sehen einen jüngeren Sohn, der raus will, der in die Selbstständigkeit will. Er will die weite Welt sehen, er will etwas erleben. Er war vielleicht müde geworden von dem Leben zu Hause bei seinem Vater. Und er hat seinen Vater aufgefordert. Vater, gib mir den Anteil des Erbes, der mir zusteht. Und für die damalige Zeit und in dem Kontext war das eine bodenlose Frechheit, was der Sohn von seinem Vater verlangt hat. Weil normalerweise ist es so, solange der Vater noch lebt und den Besitz vorstehen kann, wird das Erbe nicht geteilt. Es war für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich und wirklich eine Frechheit, dieses Verlangen. Kenneth Bailey schreibt dazu, der hat sich mit diesem Gleichnis sehr stark beschäftigt und der hat sehr viele, waren sehr viele kleine Gemeinden, wo relativ viele Bauern waren und da war da sehr viel im Orient und hat da viel nachgefragt. Und die haben gesagt, diese Forderung von dem Jungen, von dem Sohn an den Vater, das war so viel wie, ich wünsche mir den Tod von meinem Vater, weil ich will jetzt ehren und ich will es haben. Es ist irgendwie gleichzusetzen, wie dass der jüngere Sohn eigentlich wollte, dass der Vater schon stirbt oder dass er tot wäre, damit er endlich frei ist und weg kann. Nicht nur, dass er schon früher ehren durfte, war eine Besonderheit, sondern noch dazu, dass er sein Erbe verkaufen durfte. Das war noch einmal außergewöhnlich. Normalerweise, wenn der Vater dem zustimmt und sagt, okay, du bekommst einen Anteil, hat er noch lange nicht das Recht, dass er seinen Erbteil verkauft. Denn der Vater musste ja auch irgendwie von etwas leben und müsste quasi von den Erträgen, die er quasi, also von dem Anteil, den er vererbt hat, von den Erträgen dürfte er jederzeit nehmen und davon leben. Auch hier erlaubt der Vater ausdrücklich, dass er das verkaufen darf. Aber dieser Wunsch des Sohnes, das ist wirklich etwas, das zeigt, Vater, ich wünschte, du wärst schon tot, weil ich will jetzt weg. Ich will keine Beziehung mehr mit dir haben, ich will raus hier. Und der Vater reagiert total anders, als wie man sich vielleicht erwartet hätte. Eigentlich hätte man sich erwartet von dem Vater, dass er die Beherrschung verliert, dass er seinen jüngeren Sohn diszipliniert. Und was macht er? Kommentarlos, das Erbe wird geteilt. Auch hier sehen wir schon irgendwie eine Liebe, die er zu seinen Söhnen hat. Was macht der ältere Sohn? Der ältere Sohn protestiert nicht lautstark über diese Frechheit, die der Jüngere an den Tag bringt. Er ist schweigsam, er sagt nichts, er tritt auch nicht als Friedensstifter auf zwischen Vater und Sohn. Er hat gar nichts getan. Auch hier sehen wir, dass da irgendwo ein Problem in der Beziehung zwischen dem älteren Sohn und dem Vater ist. Beide Söhne haben es nicht geschafft, mit dem Vater in einer Einheit zusammenzuleben. Gott hat den Menschen erschaffen, Gott hat den Menschen geformt und Gott wollte mit uns Gemeinschaft haben. Gott wollte in einer Einheit mit uns zusammenleben. Und Gott hat aber uns auch die Freiheit gegeben, zu entscheiden. Er hat gesagt, du kannst dich für mich entscheiden oder du kannst dich gegen mich entscheiden. Und beim Sündenfall ist genau das passiert. Das Böse war, die Anziehungskraft des Bösen war zu stark. Und der Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Und all das, was uns Gott angeboten hat, ein volles Herz, die Ewigkeit, das Leben, Friede und Freude und dauerhaftes Glück wurde beim Sündenfall wurde uns entzogen. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist seitdem getrennt und zerbrochen. Seitdem versucht der Mensch, irgendwie diese Leere, die in uns entstanden ist, mit anderen Dingen zu füllen. Wir versuchen vielleicht mit Spaß, mit Action, mit Geld, mit Macht, mit Karriere, mit Beziehung, mit Sex, mit Intellekt, mit Drogen. Wir versuchen, diese Leere in uns zu füllen. Wir wollen unser leeres Herz füllen. Wir wollen glücklich sein, ein wahres Glück erleben. Genauso versucht es auch der jüngere Sohn. Er geht weg, er hat seinen Anteil verkauft, den er bekommen hat. Er verlässt das Elternhaus, er zieht aus, er schaut vielleicht nicht einmal zurück. Er will neue Orte sehen, er will neue Leute kennenlernen. Er will alles hinten lassen, er will aufbrechen. Er war sicher nicht wehmütig. Der Vater vielleicht steht noch dort und sieht seinem Sohn auch, wie er rausgeht und wünscht sich, dass er nur da bleiben würde. Der Sohn kommt dann im fernen Land und schmeißt sein Geld raus. Er lebt in Saus und Braus, er genießt das Leben. Das Leben war richtig gut für ihn. Er war vielleicht wirklich glücklich auf den ersten Blick. Er hat neue Freunde bekommen, er hat das tollste Essen gegessen, er hat die besten Partys gefeiert. Er war überglücklich. Er hat versucht, sein leeres Herz zu füllen. Aber in Vers 14 lesen wir, auf einmal ist das Geld aus. Plötzlich ist alles weg. Mit dem Geld gehen auch die Freunde, mit dem Geld. Wenn das Geld weg ist, sind die Freunde meistens auch weg. Es kommt die Einsamkeit, es kommt die Armut, es kommt der Hunger. Und der jüngere Sohn findet sich auf einmal auf der Schattenseite des Lebens. Das Leid trifft ihn mit voller Wucht. Er geht dann zum Bürger des Landes und fragt um Arbeit. Dieser gibt ihm Arbeit. Eine Arbeit, die er als Jude niemals annehmen hätte dürfen. Das war die unreinste und niedrigste Arbeit für einen Juden, die Schweine zu hirten. Das ist wirklich das Schlimmste und Schmachvollste für einen Juden. Der Sohn hat nicht nur einen finanziellen Bankrott erlitten, er hat einen sozialen Bankrott erlitten und auch einen religiösen Bankrott. Ein religiöses Leben nach der Arbeit als Schweinehirte war nicht mehr möglich. Und er wäre froh gewesen, wenn er zumindest etwas von dem Futter für die Schweine gekriegt hätte. Aber nicht einmal davon haben sie ihm gegeben. Es war keiner mehr da, der sich um ihn gekümmert hat. Er konnte einfach nicht tiefer sinken. Und sein Magen und sein Herz waren leer. Er war verloren. Genauso denke ich, kann uns diese Welt dauerhaft einfach nicht glücklich machen. Wir können uns vielleicht mit vielen Sachen in unserem Leben ablenken und können versuchen, alles Mögliche in uns hineinzustopfen. Aber unser Herz, das bleibt leer. Aber wenn wir versuchen, es mit Dingen dieser Welt zu füllen. Die Frage von der Erfüllung und vom Sinn des Lebens, glaube ich, kann diese Welt nicht beantworten. Aber es gibt manchmal einen Punkt in unserem Leben, wo wir die Chance kriegen, dass wir zur Besinnung kommen. Und genauso ist es beim jüngeren Sohn. Er kommt zur Besinnung, er sagt, hey, was mache ich da? Bei meinem Papa gibt es unzählige Tagelöhner. Da hat er wieder ein Dach über dem Kopf, da kann er was zum Essen kriegen. Und er will sie aufmachen und umkehren. Er will zurück zu seinem Vater. Und kennen wir das nicht auch aus unserem eigenen Leben? Wenn es uns schlecht geht, dann fangen wir wieder an, über uns nachzudenken, über unser Verhalten. Wir fangen an, unser Leben zu reflektieren. Und das ist ja gut so, weil einfach in der Not uns der Herr Jesus immer wieder begegnet. Und das, was mich beim Sohn irgendwie fasziniert, der sitzt da und sagt, ich habe gesündigt gegen meinen Vater und gegen Gott. Und er sagt nicht, ja, das waren die Umstände, das war die Krise, die mich dazu geführt haben, dass ich das mache. Das waren nicht, der sagt nicht, das waren meine Freunde, die mich verführt haben zur Sünde. Oder er gibt nicht seinem Vater die Schuld. Ja, wie kann er das zulassen, dass er mir das ganze Geld gibt und dass ich weggehe? Er gibt ja nicht Gott die Schuld, sondern er sagt ganz klar, ich habe gesündigt. Und Sündenerkenntnis ist der erste Schritt zur Umkehr. Der Sohn weiß, er ist ein Sünder. Er weiß, er hat seinen Vater wie Dreck behandelt. Er weiß, er hat die Beziehung abgebrochen. Er weiß, er hat viele Dinge getan, die nicht richtig sind. Aber er hat einen Plan. Er will zurück. Er will als Leasingmitarbeiter im Betrieb vom Vater wieder arbeiten. Da kriegt er was zum Essen und ein Dach über dem Kopf. Und er macht sich auf. Er will zurück. Aber die Rückkehr ist sicher nicht einfach. Der ganze Besitz gehört seinem älteren Bruder. Die Dorfbewohner, die werden sicher nicht freundlich empfangen, weil es war damals für diese Zeit, dieses Verhalten von dem jüngeren Sohn eine Frechheit. Auch die Ortschaft oder die Nachbarn, hätten ihn sicher nicht freundlich empfangen. Aber er entscheidet sich für diesen Schritt, den Schritt der Umkehr. Am tiefsten Punkt unseres Lebens wartet Gott auf uns und zeigt uns den Weg. Und es gibt einen Wegweiser in unserem Leben. Und wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist und du weißt, hey, ich brauche Vergebung, ich brauche Umkehr, dann geh hin zum Kreuz. Und der Sohn kommt zurück und was sehen wir? Wir sehen einen Vater, der Ausschau haltet. Der steht dort Tag für Tag und wartet auf seinen Sohn. Er hofft, dass er zurückkommt. Und er sieht ihn von Ferne und er läuft ihm entgegen. Ein nobler Mann zu dieser Zeit, der wäre niemals gelaufen. Das war entwürdigend. Das war einfach, das macht man nicht. Den Vater interessiert das nicht. Er läuft seinem Sohn entgegen. Er steht nicht still und angewurzelt und wartet, bis er kommt. Oder er bereitet sich vor, was er jetzt für Vorwürfe dem Sohn entgegenbringen wird. Gar nichts. Er läuft ihm entgegen, er umarmt ihn und er küsst ihn. Meine jüngere Schwester, die war 9 Monate in Afrika und sie ist dann mit dem Zug zurückgekommen und wir als Familie haben sie abgeholt am Bahnhof und wir sind leider am falschen Bahnsteig gestanden und meine Schwester, also wir haben auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig gesehen, auf einmal fährt der Zug weg und meine Schwester steht drüben auf der anderen Seite vom Bahnsteig. Und als mein Vater sie sieht, auf, über die Gleise drüber, auf die andere Seite, der hat einfach nicht mehr stehen können, der hat sie gesehen, der hat sich gefreut, dass sie da ist und ja, wir waren alle ganz fertig. Und was ja wirklich interessant ist, wenn wir uns mal vorstellen, wie der Sohn heimkommt, der war bei den Schweinen, der hat ausgeschaut, der hat gestunken, der war vielleicht abgemagert, vielleicht ist er nur mehr aus Haut und Knochen bestanden, ausgehungert und wirklich leer. Und sein Vater umarmt ihn, er küsst ihn und er sagt, hey, holst du das beste Gewand für meinen Sohn? Es ist nicht, er nimmt ihn nicht als Tagelöhner an, er nimmt ihn als Sohn, er stellt ihn sofort wieder in die Stellung der Sohnschaft. Er steckt einen Ring an seinen Finger und gibt ihm wieder Vollmacht. Er gibt ihm Sandalen, das ist ein Zeichen, dass er ein freier Mann ist. Alle sollen sehen, das ist wieder mein Sohn. Er war tot und er ist wieder lebendig geworden, er ist gefunden worden. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden und sie begannen zu feiern. Was hätte der Sohn wirklich verdient, wenn er heimgekommen war? Laut der damaligen Zeit hätten ihn wahrscheinlich zuerst die Dorfbewohner fast zu Tode geprügelt und dann hätte er wahrscheinlich von seinem Vater Annahme drüber gekriegt. Der Sohn war wirklich verloren, aber er ist wiedergefunden worden und der Vater, der hat ihn mit so einer Liebe aufgenommen. In Kolosser 2, 13 und 14 steht, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund euren Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Deine Schuld ist dir vergeben. Jesus hat für uns bezahlt. Der ältere Sohn kommt heim vom Feld. Er war wirklich ein Musterknabe. Alle anderen feiern schon und er arbeitet noch am Feld, er kommt heim, er hört die Musik und fragt den Knecht, hey, was ist denn da los? Was wird denn da gefeiert? Und der Knecht sagt dann, hey, der Bruder ist zurückgekommen. Und der ältere Sohn wird richtig zornig. Er ist richtig sauer. Für ihn ist es unbegreiflich, dass sein Vater so ein Erbarmen zeigt, dass sein Vater so eine Gnade zeigt. Er wurde richtig zornig über die Liebe seines Vaters. Wie kann das sein, dass sein Vater so einen Sünder vergibt? Wie kann das sein, dass er diesen Menschen, also er nennt ihn nicht einmal seinen Bruder, dass er diesen Menschen annimmt. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten zu dieser Zeit, die haben genau das Gleiche von Jesus gedacht. Wie kann dieser angebliche Sohn Gottes, wie kann der mit Sünder essen? Wie kann der in sein Haus gehen? Wie ist das möglich? Was macht der Vater? Er sagt nicht, ja, lass mal den Sturkopf draußen stehen. Nein, er geht raus. Er verlässt das Fest, er macht wieder den ersten Schritt auf seinen Sohn zu. Er will auch seinen älteren Sohn gewinnen, er will auch, dass sein älterer Sohn mitfeiert. Vater kommt raus, redet seinem älteren Sohn gut zu. Was macht er? Er hat nur Vorwürfe für seinen Vater. Er sagt, hey, ich war da immer treu, ich habe immer alle Anweisungen beachtet, ich habe immer brav gearbeitet, ich war immer gerecht, ich habe deine Gebote nie übertreten. Er glaubt, dass er durch seine Arbeit und seine Werke und Halten der Gebote eine echte Beziehung aufbauen könnte zum Vater. War wirklich diese Liebe zum Vater seine Motivation, dass er diese ganzen Gebote und die ganze Arbeit so gemacht hat, oder hat er auf eine Belohnung gehofft? Jesus vergleicht einmal die Pharisäer und Schriftgelehrten mit einem schönen Grab in Matthäus 23, Vers 27, da sagt er: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weichgetünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von toten Gebeinen und von Unreinheit aller Art. So wie der Sohn haben auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten glaubt, dass sie alle Gebote halten. Sie haben geglaubt, sie sind keine Sünder, sie sind gerecht und sie brauchen die, und sie kriegen, sie müssen die Aufmerksamkeit Gottes, die steht ihnen zu. Sie haben eine perfekte Fassade präsentiert damals. Sie waren wie weiße Gräber, außen sehr schön. Aber wie bei den Pharisäern ist auch beim älteren Sohn das Innere offenbar geworden. Von außen hin war er ein Musterknabe, der fleißig war, der gedient hat, der anscheinend alle Gebote gehalten hat. Aber als sein Bruder heimkommt, ist er total unbarmherzig. Er denkt nur an sich, er denkt nur, dass er benachteiligt worden ist. Er ist neidisch, weil sein Bruder ein Fest bekommt und er nicht. Er glaubt, er hätte es verdient, besser behandelt zu werden. Das Halten von Geboten und gute Werke allein, das ist nicht das, was unser Herz verändert oder was dir ein reines Herz schenkt. Du denkst vielleicht, mein Leben ist eh gar nicht so schlecht, ich bin nicht so schlecht unterwegs, ich lese in der Bibel, ich bete regelmäßig, ich spende Geld, besuche den Gottesdienst, ich habe einen Dienst in der Gemeinde übernommen, ich schreibe sogar hin und wieder nette Karten an von meine Geschwister. Aber das Wichtige ist, was ist deine Motivation dahinter? Was ist der Ursprung dahinter, warum du dies tust? Kommt es aus deinem Herzen? Kommt es, weil du sagst, ich will Gott dienen, ich will diese Liebe, die Gott mir entgegenbringt, weitergeben? Oder kommt es daher, dass man sagt, man muss so eine schöne Fassade erhalten, man muss dem gerecht werden, was von einem verlangt wird? Wir sollen den Dienst und die guten Werke, wir sollen das aus einer Liebe da und aus einer Dankbarkeit für das, dass der Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und das uns vergeben hat. Der Sünder, der erkennt, dass er verloren ist. Er erkennt, dass er umkehren muss. Er erkennt, dass er Vergebung braucht. Und der Sünder geht in das Reich Gottes ein. Wenn du dich aber für gerecht hältst und denkst, ich brauche diese Vergebung nicht, ich bin selber gut genug, ich habe nichts falsch gemacht in meinem Leben, dann täuscht du dich. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist das Geniale. Gott zeigt seine Gnade gegenüber dem jüngeren Sohn, indem dass er ihm entgegenläuft, dass er ihn mit seiner Liebe aufnimmt und ihn wortlos vergibt. Er läuft seinem jüngeren Sohn entgegen. Und Gott zeigt seine Gnade auch gegenüber Menschen, die glauben, sie sind gerecht. Die glauben, sie haben nichts falsch gemacht. Auch diesen Menschen will er gewinnen. Er will auch dem entgegengehen. Und das macht er. Gott macht den ersten Schritt. Und das ist wirklich eine Riesengnade. Ich möchte noch beten zum Schluss. Großer Gott, ich möchte dir Danke sagen für deine unbegreifliche Liebe. Ich möchte dir Danke sagen für diese Gnade, Herr, dass du ja, für uns bezahlt hast, dass du uns vergeben hast, Herr. Wir haben die wie Dreck behandelt. Wir haben das überhaupt nicht verdient. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du uns annimmst, dass du uns mit offenen Armen entgegenläufst, Herr. Und dass du dich so freust, wenn wir zu dir kommen, Herr. Danke für alles. Amen.